Probleme lösen, das ist nicht nur unser Thema hier im Business Analyse Podcast,
sondern auch das von unserem Podcaster-Kollegen Georg Jocham, der zu Gast in unserer Sendung ist.
Wenn ihr wissen wollt, warum Problemlösungskompetenz so wichtig ist
und wie ihr ganz leicht zwischen komplexen und komplizierten unterscheiden könnt,
dann hört jetzt weiter.
Sie hören den Business Analyse Podcast. Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach. www.businessanalysepodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business Analyse Podcasts.
Wissen, was zählt.
Mit Ingrid.
Und Peter.
Und heute mit einem Special Guest.
Genau, ein Special Guest, den wir ja schon seit einiger Zeit kennen und besonders kennengelernt haben von dem, was er eigentlich auch macht, unter anderem bei unserem BA-Camp.
Genau, und viele unserer Podcast-Zuhörer kennen ihn sicher auch schon, weil an ihm kein Vorbeikommen ist in der Problemlöser-Szene. Und zwar haben wir heute bei uns den Problemlösungsexperten Georg Jocham. Hallo Georg.
Hallo Ingrid, hallo Peter, vielen Dank für die Einladung.
Danke fürs Kommen. Magst du dich mal kurz vorstellen, bitte?
Ja, gern. Mein Name ist Georg Jocham, ich lebe in Wien. Und ja, ich bin von meiner Ausbildung her Betriebswirt und Bauingenieur, habe danach einige Jahre in der Strategieberatung verbracht in West- und Zentralmitteleuropa und war die letzten 10 Jahre im mittleren Management in einem Industriekonzern tätig, vor allem im Finanzbereich von der Funktion her. Und habe aber immer eine Leidenschaft gehabt und gepflegt, und die würde ich mit dem extrem sperrigen Wort Methodenkompetenz umschreiben.
Okay.
Also du bist nicht der Controller.
Ich war lange Controller. Ich war es wirklich sehr, sehr lange. Habe aber die Controller, die ich dort geführt habe, regelmäßig vor den Kopf gestoßen, indem ich gesagt habe, Controlling ist eigentlich nur ja angewandter Hausverstand mit Zahlen. Und die Leute, die aus dem Rechnungswesen von ihrer Ausbildung gekommen sind, konnten damit natürlich gar nichts anfangen.
Also alle, die jetzt Controller sind und zuhören, die müssen da jetzt überspringen oder es aushalten.
Es kommt darauf an, wie sie sozialisiert sind. Wenn sie sehr pragmatisch sind und wenn sie sehr, sehr problem- und lösungsorientiert sind, dann glaube ich, können sie damit umgehen. Wenn sie die klassische Ausbildung haben, also aus dem Rechnungswesen kommen, und Controlling als Rechnungswesen mit anderen Mitteln verstehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Schmerz ein größer ist. Jedenfalls.
Wir werden dann deine E-Mail unten verlinken.
Sehr, sehr gern. Jedenfalls, ich komme zurück auf das Thema Methodenkompetenz. Ich bin irgendwann draufgekommen, dass ich es wirklich liebe, eine Leidenschaft dafür habe, Wissen aufzusaugen, zu strukturieren, zu verarbeiten, Und dann zu verwenden, um damit Probleme zu lösen.
Das ist ja eigentlich, ist das nicht ähnlich der Business-Analyse, Peter?
Ja, irgendwie schon, ja. Aber dieses Probleme lösen, das ist ja auch so der Titel von deinem Podcast, oder? Weil wir vorhin gesagt haben, Podcast-Hörer kennen ihn vielleicht. Du bist da ja auch in der Podcast-Szene ganz umtriebig.
Ja, ganz genau. Ich mache jetzt seit Februar 2016 den Podcast Abenteuer Problemlösen. Den findet man auch genau unter dieser Bezeichnung. Und der wird zumindest für mich überraschend gut angenommen. Ich habe den begonnen aus einer, wenn man so will, Leidenschaft und habe mir nicht so viel erwartet und bin in Österreich jetzt die letzten Wochen, Monate sehr gut gerankt und in Deutschland wird es wöchentlich besser. Also das Thema scheint anzukommen und das Lustige an der Stelle ist, auch ich glaube inzwischen, dass es da große Überschneidungen zur Business-Analyse gibt, aber erst nachdem ich es von dir, Peter, erklärt bekommen habe.
Ja, das war ja unter anderem auch der Grund, warum wir gesagt haben, na, in welchen von unseren mittlerweile vielen Podcasts laden wir dich ein? Und ich finde, ja, deine Business-Analyse passt ganz gut. Genau. Ich hab vorhin deine Frage fast übergangen, oder?
Ob du dich auch als Business-Analyst, als jemand empfindest, der Wissen aufsaugt, strukturiert und damit Probleme löst?
Ja, irgendwie schon, ja, genau. Also
ja, du hast das übergangen oder ja, du siehst
Business-Analyse. Beides, so. Okay. Ja. Also wir haben ja auch unser erstes Buch, Basiswissen Business-Analyse, hat so den Untertitel Probleme lösen, Chancen nutzen. Mhm. Und so irgendwie einerseits haben wir das so gemacht, weil man redet halt oft immer nur von Problemen, aber es gibt ja auch nicht nur Probleme, die man lösen muss, sondern manchmal gibt es auch so Chancen, wenn man sie nicht ergreift, die so vorbeiziehen. Mhm. Und alles beides ist irgendwie eine schöne Umschreibung von Business-Analyse. Mhm. Und wir haben ja auch schon bevor wir jetzt auf die Record-Taste gedrückt haben, ein bisschen geredet und gesagt, ja, dass die Business-Analyse schon noch stark in der IT verwurzelt ist. Aber wir arbeiten dran, dass dem nicht so ist.
Ja, beziehungsweise ist das ja auch ein Grund, Georg, warum du dich nicht darin siehst, oder? Als Business-Analyst wegen dem IT-Fokus.
Mhm, ganz genau. Also der Definition von Peter nach, ohne die jetzt zitieren zu können, würde ich sagen, ich bin ein Business-Analyst. Allerdings, wenn ich in den Markt sehe und mit den Leuten spreche, die sich selber als Business-Analysten bezeichnen, dann sehe ich sehr viele Menschen, die sehr IT-affin sind, vielleicht aus der IT kommen. Und ich glaube, dass es ganz stark das Marktverständnis ist. Deswegen würde ich mich nicht als Business-Analysten bezeichnen, weil ich dem nicht entspreche, weil ich ja fast gar nicht IT-affin bin, sondern wirklich als Generalist ziemlich in der Mitte sitze und keinen derartigen Schwerpunkt mitbringe aus meiner Vergangenheit.
Ja, ich sag mal so, in der Business-Analyse, eine der Definitionen, so sinngemäß geht es meistens so darin, dass man als Business-Analyst, Analyse heißt ja zerlegen, irgendwie so ein Unternehmen, die Struktur und den Aufbau, was es so macht, zerlegt, Bedürfnisse erkennt, was braucht das Unternehmen und diese dann und dann eine Lösung sucht, die auf diese Bedürfnisse passt. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr generische Beschreibung, die passt auf IT-Projekte, aber genauso auf Nicht-IT-Projekte oder auf irgendwelche Change-Projekte allgemein. Und so wird es oft definiert und das ist aber ganz bewusst eine Definition, die von Lösungen spricht, von Problemen und Lösungen, können eben IT-Lösungen sein, müssen es aber nicht, ja. Mhm. Aber vielleicht ist es auch manchmal ein Wunschdenken von Business-Analysten, ja.
Aber Georg, wenn du sagst, du bist ein Generalist ohne einen bestimmten Schwerpunkt, was für Kompetenzen brauchst du, um Probleme, die in deinem Umfeld entstehen oder die du entdeckst oder die du aus dem strukturierten Wissen heraussaugst, zu lösen?
Ich möchte die Frage anders beantworten. Wenn ich mir überlege, wie Probleme regelmäßig angegangen werden, dann sehe ich dabei ein paar, wir möchten sagen, Kardinalfehler, Dinge, die immer, immer wieder falsch laufen. Und die Kompetenz, die ich brauche, die man braucht, zum Probleme lösen, muss dem entgegenstehen. Und ich sage jetzt vielleicht ein paar Beispiele, die ich sehe, warum Probleme regelmäßig nicht oder ganz, ganz schlecht gelöst werden. Die Leute haben häufig kein Mindset, das ihnen hilft, Probleme zu lösen. Ja, damit meine ich die Frage, bin ich jemand, der darüber nachdenkt, ob ich das Problem lösen kann, oder bin ich jemand, der darüber nachdenkt, wie ich das Problem lösen kann? Ein Problemlöser darf dieses Ob-Mindset, ob ich das Problem lösen kann, nicht im Kopf haben, weil eine mögliche Antwort Nein lautet. Und wenn die mögliche Antwort Nein lautet, dann wird er nicht lang genug nach einer Lösung suchen. Mhm. Er braucht ein Mindset, das positiv ist, das davon ausgeht, dass es eine Lösung gibt. Wenn es keine Lösung gibt, dann wird er auch drauf kommen. Ja? Das heißt, das Mindset hindert ihn an keiner Stelle, aber es lässt ihn viel, viel länger und viel, viel genauer danach suchen, ja, wie denn die Lösung aussehen könnte und damit, ob es eine Lösung gibt. Das heißt, das ganze Problemlösungs-Mindset, und mit Problemlösungs-Mindset meine ich einerseits positiv, ich meine offen, ich meine kritisch und selbstkritisch und ich meine auch aktiv, weil am Ende des Tages Probleme löst man, indem man handelt und nicht indem man sie zu Tode denkt, und damit muss man irgendwann auch ins Tun kommen. Ja. Das ist das erste Beispiel. Und dann geht's weiter. Ich habe den Eindruck, der Mensch hat einen Lösungsreflex. Das heißt, sobald ein Problem auftaucht, ganz wurscht, wie es ausschaut, gibt's eine Antwort drauf. Und diese Antwort ist manchmal die richtige. Das kann es ja durchaus geben. Sie ist es aber häufig nicht. Und was der Mensch aber von seinem Denken her macht, ist ganz, ganz gefährlich. Nämlich, er nimmt diese Lösung und verteidigt sie. Das heißt, es gibt diesen Lösungsreflex, da fällt uns etwas ein aus unserem Erfahrungswissen, aus Mustern, die wir aus der Vergangenheit kennen oder gelernt haben. Und dann haben wir diese Lösung im Kopf, die ist regelmäßig auch noch irgendwie durch Emotionen getriggert. Und dann gehen wir nicht den nächsten Schritt und hinterfragen, warum wir diesen Gedanken haben und ob es nicht bessere Möglichkeiten gäbe, sondern wir rationalisieren das und verteidigen es.
Das ist es und alles andere ist schlecht.
Genau. Genau. Und da kommt ein zweites Thema rein, das mit einem Buchtitel extrem gut umschrieben ist. Ihr kennt es wahrscheinlich von Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Ich liebe dieses Buch und es beschreibt sehr, sehr gut, was regelmäßig passiert, wenn wir denken. Wir haben ein bewusstes Denken und wir haben ein automatisches Denken, ein manuelles Denken und ein Denken, das uns halt passiert. Und ich glaube, ein guter Problemlöser ist eben nicht jemand, dem die Dinge einfallen und der sie so nimmt, sondern jemand, der aktiv hinterfragt, ob das, was er da denkt, etwas Vernünftiges ist. Also anstrengendes Denken.
Ja, aber genau, du sagst es ja, und das hat ja Kahnemann auch gesagt, dass es ein sehr anstrengendes Denken ist, was uns extrem fordert und wo die tägliche Energie oft nicht reicht dafür.
Ja.
Also inwiefern, also ich glaube ja, dass dieser Lösungsreflex, von dem du sprichst, dass der uns schon von Kindheitsbeinen an eigentlich eingetrichtert wird. In der Schule lernen wir 2+2 ist, aufstehen und keine Fehler machen und zack, zack, zack. Also wir werden ja getriggert, dass wir ganz schnell in Lösungen denken, weil sonst passt du in diese Gesellschaft nicht hinein.
Ich glaube aber gleichzeitig, dass dieser Lösungsreflex noch viel, viel ältere Ursprünge hat.
Ja, definitiv.
Wir kommen aus einer Umwelt, also wenn man es jetzt entwicklungsbiologisch sieht, wir kommen aus einer Umwelt, die war gefährlich. Und in einer gefährlichen Umwelt ist Nachdenken regelmäßig auch gefährlich.
So, soll ich jetzt weglaufen vom Tiger?
Nein, es oder? Kostet Energie. Ja. Und
oder noch nicht mal der Tiger, sondern das Rascheln im Busch, vor dem ich davonlaufe. Soll ich darüber nachdenken, ob das ein Waschbär sein könnte oder doch etwas Gefährlicheres, oder setze ich die Maßnahme ganz, ganz schnell und instinktiv. Und in der Vergangenheit, glaube ich, und zwar jetzt denke ich 10, 20, 100.000 Jahre zurück, war es, glaube ich, sehr wichtig, diesen Automatismus zu haben. Heute ist er sehr viel weniger hilfreich. Und ich glaube, ein guter Problemlöser ist jemand, der sich dieses Automatismus bewusst ist und der ihn hinterfragt. Und Ingrid, du hast angesprochen, das ist anstrengend. Ich glaube, es ist auch jemand, der sich daran gewöhnt hat, die auf diese Art und Weise zu denken. Der es geübt hat, der es trainiert hat und der es deshalb auch nicht mehr als anstrengend empfindet.
Ja, das ist ja bei vielen Gewohnheiten, also generell Gewohnheiten, die helfen uns so dabei, Dinge zu machen, die es normalerweise viel schwieriger sind, aber wenn man es regelmäßig macht, dann ist es plötzlich nicht mehr so anstrengend, jeden Morgen laufen zu gehen oder was auch immer.
Und ich dekliniere das vielleicht weiter, weil welche Punkte gibt's noch, die ich sehe, die regelmäßig beim Problemlösen nicht gut gemacht werden und wo ich glaube, dass man einhaken sollte. Ich sehe, dass man sich regelmäßig keine Zeit dafür nimmt, ein Problem zu verstehen. Und das führt dazu, dass man auch bei großen Entscheidungen, auch bei großen Unternehmen diesem Lösungsreflex nachgibt und dann einfach mal tut und macht, ohne das Problem im Kern verstanden zu haben. Und das Problem verstehen geht dann zurück bis auf die Begriffe. Also ich hab vor ein paar Wochen ein sehr, sehr spannendes Interview mit einem Professor aus Stuttgart gehabt, Professor Schönwand, und der genau diesen Punkt extrem betont. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, aber schaffen Sie das denn, wenn Sie da im Workshop sind und Sie sagen, wir müssen das Problem verstehen 2 Stunden lang, kriegen Sie Akzeptanz? Und er sagt, das macht er ganz einfach. Da kriegt jeder ein A3-Blatt und die haben 10 Minuten Zeit, draufzuschreiben, was das Problem ist. Und dann hängt er die Blätter an die Wand. Und dann sagt, das ist irre. Von 12 Blättern steht auf 5 und kein Problem, sondern ein Ziel. Und die Probleme, die draufstehen, unterscheiden sich vollkommen. Und dann stellt keiner mehr die Frage, ob man das Problem eigentlich verstehen muss, sondern es ist jedem klar, dass man sich darüber klar werden muss, was ist eigentlich das Problem und haben wir ein einheitliches Verständnis über die Begriffe, die wir verwenden. Das ist ja nur eine Stufe davor. Und ich glaube, man nimmt sich, auch aus meiner Erfahrung in der Industrie, man nimmt sich ganz, ganz wenig Zeit für diesen Prozess. Und in Wirklichkeit müsste man dem Einstein-Zitat folgen, das, ich weiß nicht, ihr kennst das sicher. Einstein hat einmal gesagt, er hat vieles gesagt, aber er hat vor allem gesagt, wenn ich eine Stunde habe, um ein Problem zu lösen, dann denke ich 55 Minuten über das Problem nach und 5 Minuten über die Lösung. Und bei uns ist Lösungsorientierung extrem groß geschrieben und Lösungsorientierung ist wichtig. Nur lösungsorientiert kann ich nur dann sein, wenn ich davor mal ausdrücklich problemorientiert bin.
Naja, nichts anderes machen wir ja im Design Thinking und in der Business Analyse, dass wir uns vor allem also sehr lange mit was ist das eigentliche Problem damit beschäftigen, weil oft werden wir gerufen, also vor allem ich, mit einem Problem, was die Leute denken, es ist das Problem, und dann untersuche ich diesen Problemraum und herauskommt, das ist gar nicht das Problem, sondern sie dachten, es wäre das Problem, aber wenn ich die Bedürfnisse der Menschen und meines Kunden und überhaupt weiß, wer mein Kunde ist, dann komme ich drauf, eigentlich ist das Problem das und das. Und so wie du sagst, geht es dann oft darum, wer ist denn eigentlich mein Kunde? Und ich hatte jetzt neulich einen Workshop und da waren 12 Leute drin und 11 verschiedene, wer ist mein Kunde-Definition, weil sie alle aus unterschiedlichen Abteilungen gekommen sind, also der Vertrieb und jemand aus dem Prozessmanagement und jemand aus dem Marketing, und das waren wirklich ganz, ganz unterschiedlich, ganz klar, weil sie auch alle unterschiedliche Kunden hatten, mit unterschiedlichen Zielen, unterschiedlichen Hintergründen. Aber das, womit ich dann jedes Mal kämpfe, ist diese Akzeptanz, dass das Zeit braucht, das anzuerkennen, das Problem, dass wir ein Problem haben, weil wir unterschiedliche Begrifflichkeiten verwenden und dass wir Zeit aufwenden müssen, dieses Problem zu lösen. Und ich kämpfe jedes Mal mit der Geschäftsleitung, dass ich diese Zeit eingeräumt bekomme, weil sie sagen, na, Frau Gersbach, wir brauchen da nicht so lange da jetzt herumtun und können wir bitte schneller, und das war jetzt ein halber Tag, ganz ehrlich, wir müssen weiter tun, die Zeit rinnt davon, habe ich jedes Mal das Thema. Wenn ich es durchdrücke, was ich Gott sei Dank oft schaffe, sind sie mir dankbar im Nachhinein und verwenden die Personas und so weiter sehr lange im Nachhinein noch. Aber im Moment zu sagen, das ist wirklich wichtig, wir brauchen da eine gemeinsame Begrifflichkeit, um überhaupt weiterarbeiten zu können, weil sonst ist das Ganze, was dahinter kommt, vollkommen sinnlos. Das ist die Schwierigkeit. Wie gehst du damit um?
Ich erzähle an der Stelle gerne eine Geschichte, die habe ich wirklich so erlebt.
Okay.
Und die geht ungefähr so. Ich habe vor Jahren, und es sind, glaube ich, 15 Jahre inzwischen, in einem größeren Unternehmen gearbeitet. Und es gab irgendwann das Thema, dass sehr, sehr viele Kundenbeschwerden reingekommen sind. Es waren in der Größenordnung von 500 Kundenbeschwerden pro Monat, und es waren viele für das spezifische Geschäft, um das es da ging. Und die Nachrichten kamen aus dem Callcenter. Das war damals noch eine andere Welt. Da gab es noch Inhouse-Callcenter. Und da wurden auch die E-Mails abgearbeitet, die als Kundenreklamationen reingekommen sind. Und man hat versucht, das Problem dort zu lösen, wo die schlechten Nachrichten hergekommen sind. Das heißt, man hat zum Callcenter-Manager gesagt, lieber Callcenter-Manager, bitte reduziere uns die Beschwerden. Das ist ein untragbarer Zustand, da passt was nicht. Und der hat geliefert.
Sehr gut.
Der hat echt,
Problem gelöst.
Nein, der hat echt geliefert, weil der hat die Beschwerden innerhalb von 2 Monaten um die Hälfte reduziert.
Er hat sie einfach nicht mehr weitergegeben.
Und dann hat er noch einmal einen Monat später die Hälften auf ein Viertel, Beschwerden auf ein Viertel reduziert. Und das war eine Heldengeschichte. Also der war kurz davor, dem klassischen Top-Management-Fehler zu unterliegen, nämlich der macht einen super Job und wird gleich irgendwo hin befördert, weil er so toll ist. Und dann ist was Lustiges passiert. Da gab es einen Journalisten, der hat das Produkt konsumiert und der war nicht zufrieden und der wollte sich beschweren und es ging nicht. Weil man hat dann erst gesehen, was der Callcenter-Manager gemacht hat. Der hat einfach gesagt, okay, welche Hebel habe ich denn? Und er hat als erstes gesagt, okay, wir haben eine normalerweise Response Time, heißt das, glaube ich, im Callcenter. Nämlich nach 15 Sekunden wird durchschnittlich der Call abgehoben Und er hat einfach das runtergefahren, sodass die Calls nach einer Minute angenommen wurden.
Fallen schon mal die Hälfte raus, oder?
Die Hälfte raus. Das ist für die Kundenzufriedenheit wahrscheinlich nicht das Allerbeste, aber da geben diejenigen, die nicht ganz, ganz wütend sind, die geben dann auf. Mhm. Und dann hat er die Information, nämlich diese Hotline, wo diese Beschwerde-Hotline, ich glaube, die hat damals auch so geheißen, und die E-Mail dazu, die gab es wohl noch in irgendeinem Impressum auf der Homepage. Aber die war so gut wie nicht mehr auffindbar. Das heißt, er hat einfach die Kanäle ja nicht dicht gemacht, aber sehr, sehr gut versteckt.
Das könnte jetzt Amazon sein, weil da kann man auch nicht anrufen.
Das stimmt, ja.
Da gibt es überhaupt viele, ja, aber Entschuldigung.
Ob der Weg besonders schlau ist, darüber brauchen wir, glaube ich, an der Stelle gar nicht mehr diskutieren. Also wie soll ich sagen, was ist in weiter Folge passiert? Der wurde natürlich geköpft. Der fleißige Mann, dabei hat er ja eigentlich nur mit seinen Mitteln das Problem gelöst. Mhm. Und eigentlich hätte man dessen Vorgesetzten in die Wüste schicken müssen, weil dem Überbringer der schlechten Nachricht, dem Callcenter-Manager, den Auftrag zu geben, für die Kundenzufriedenheit was zu tun, weil und darum kann es ja nur gehen, ist wahrscheinlich einer der dümmsten Dinge, die man sich ausdenken kann, weil die Kundenzufriedenheit, die kann man in einem Callcenter sicher nur dann beeinflussen, wenn das Callcenter die einzige Kundenschnittstelle ist. Mhm. Und wenn es da Produkte und Services gibt, dann muss ich möglicherweise an den Produkten und Services arbeiten. Und darüber hat man nicht einmal nachgedacht. Mhm. Und das ist jetzt keine besonders komplizierte Geschichte. Ich erzähle die immer wieder gern, weil alle sagen, na, das kann es doch nicht sein. Und ich sage, doch, doch. Ich habe das genau so erlebt, genau so. Und es zeigt, dass auch Unternehmen, und ich sage dann manchmal auch den Namen des Unternehmens noch dazu, dass auch Unternehmen, die allgemein bekannt und als sehr professionell gelten, so richtig, richtig dumme Fehler machen, wenn sie nicht drüber nachdenken, wo eigentlich das Problem liegt.
Mhm. Ja, und ich glaube, manchmal ist es halt auch einfacher, solche Lösungen zu verfolgen. Und so wie du es die Geschichte erzählt hast, war der ja auch eine Zeit lang der Held.
Der war eine Zeit lang der Held,
weil Aktionismus. Wird er auch belohnt oft.
Ich würde noch nicht mal sagen Aktionismus. Der hat das gemacht, was in seiner Macht stand. Mhm. Und ich würde das nicht als Aktionismus bezeichnen. Ich würde sagen, der hat einen guten Job gemacht. Mhm. Aber aus seiner isolierten Sicht und nicht aus Sicht des Unternehmens. Aus der Sicht des Unternehmens Katastrophe. Nur, er ist, ja, wenn er einen Auftrag kriegt.
Mhm. Er hat sein Ziel erreicht, oder?
Selbstverständlich. Ich glaube, er hat auch Geld dafür bekommen. Mhm. Und ich glaube, dass wenn es darum geht, sich diesen Raum zu schaffen und sich diese Zeit zu nehmen, dann gibt es zwei Zugänge. Nämlich der eine Zugang ist, ich erzähle eine Geschichte, die ausreichend emotional und klar ist und vielleicht auch anschlussfähig ans Unternehmen, sodass jedem klar ist, okay, das hätte uns auch passieren können. Vielleicht machen wir die Schleife. Oder aber, und das ist die andere Möglichkeit, und auch die will ich nicht ungern, ist, ich mache das zur Bedingung. Mhm. Ich sage, ich mache hier nicht weiter, bevor wir das uns gescheit angeschaut haben. Mhm. Das ist nicht immer ganz einfach, aber es kann auch funktionieren.
Wie ist das in der Business-Analyse?
Ja, klassische Schwierigkeit oft. Also ich glaube, ja, wir Business-Analysten, wir leben genau dafür, sowas zu hintergründen, die Root Causes, also die tatsächlichen Ursachen von Problemen zu finden. Und ja, aber das ist halt immer die Frage, auf welchem Schalthebel im Projekt, im Unternehmen sitzt man, wo man zum Beispiel sagen kann, ich mache da nicht weiter ohne dem. Ja. Mhm. Mhm.
Ja. Und was an der Stelle auch hilft, und das gefällt mir auf äußerst Systematik sehr, sehr gut, ich habe das kennengelernt vom Begriff als Projekt, als Problem Vorverschiebung oder Rückverschiebung. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Nein.
Und
das hatten wir heute.
Die Idee ist ja relativ einfach. Ich habe ein großes Problem und es ist beispielsweise, was nehmen wir als Problem? Nehmen wir Umweltverschmutzung, nehmen wir die Verschmutzung des Grundwassers. Dann kann ich immer fragen, was kam denn davor? Mhm. Und davor kam möglicherweise die Nitratbelastung durch die Landwirtschaft. Mhm. Und dann kann ich fragen, was kam denn davor? Und dann sage ich, davor kam möglicherweise die Landwirtschaft selber. Und davor kamen Jäger und Sammler, nämlich historisch gesehen, und davor gab es keine Menschheit. Das heißt, die Problemrückverschiebung, wenn ich es ausreiche, oder Problemvorverschiebung, wenn ich ausreichend weit nach hinten gehe, dann komme ich immer zu dem Punkt, wo ich sage, wenn es keine Menschen gibt, gibt es keine Probleme.
Bitte.
Das ist nicht das Ziel an der Ecke, aber es ist auch plakativ, aber einfach die Idee zu verfolgen, was ist denn der Grund dafür? Was sind denn die möglichen Gründe dafür? Weil häufig ist man, speziell wenn es ein bisschen größer und ein bisschen komplexer wird, kann man am Problem selber ja gar nichts machen. Mhm. Man kann aber möglicherweise an den Ursachen oder an den Ursachen der Ursachen was machen.
Mhm.
Oder man kann das Problem rückverschieben, also in die andere Richtung. Und das Problem Rückverschiebung ist etwas, was keiner so nennt. Aber wenn ich sage, ich habe meine Pensionen nicht ausfinanziert und ich decke das durch andere Töpfe, dann ist das eine klassische Problemrückverschiebung. Mhm. Ich löse das Problem nicht, sondern ich sage, ich akzeptiere das Problem und werf auf das Ergebnis Geld drauf und löse es damit.
Ja,
und
ja.
Auch das ist ein möglicher Zugang und er ist nicht automatisch illegitim.
Mhm. Ja, ja. Ich meine, es wäre sozusagen wichtig, dass man das bewusst trifft. Kann man auch bewusst sagen, ja, okay, ich nehme das in Kauf, ich mache das aus einem bewussten Grund und nicht nur, weil ich die nächsten Wahlen gewinnen will, im Idealfall, sondern weil ich glaube, dass es für eine gewisse Zeit vielleicht das Richtige ist.
Genau. An der Stelle darf ich eine Empfehlung, ein bisschen Selbstwerbung machen. Ich habe letzte Woche einen Podcast, ich glaube die Episode 24 oder 23 müsste sein, mit dem provokanten Titel gelauncht, warum Politiker schlechte Problemlöser sind.
Mhm.
Es war mir ein echtes Bedürfnis. Weil es ist genau das Thema, und wir sehen es immer wieder, wir stehen vor riesengroßen Problemen.
Mhm.
Ja, wir stehen vor einem möglichen Brexit jetzt gerade in diesen Tagen.
Oh ja.
Ja, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung haben wir wahrscheinlich eine Entscheidung. Wir haben marode Staatshaushalte, wir haben überschuldete Privat- und Staatshaushalte, zum Teil Firmen, wir haben kein Wachstum und wir bräuchten es. Wir haben ein Bildungsthema, wir haben eine Flüchtlingskrise, wir haben eine EU, die auch sonst auseinanderstrebt, nicht nur jetzt in Großbritannien, sondern auch zwischen Visegrad-Staaten und den westlicher Gelegenen. Das heißt, wir haben riesengroße Probleme und eigentlich müsste man sich denken, wir bräuchten die besten Problemlöser der Welt in der Politik und die tun's nicht. Und ich habe mich gefragt, warum tun es die nicht, und habe versucht, mal runter zu deklinieren, welche Gründe es eigentlich gibt, warum die das nicht tun. Und mir sind dann 9 sehr plakative Gründe eingefallen.
Okay, also wir werden das gleich verlinken, deine Episode.
Das ist nett.
Das ist sicherlich, ja, ich glaube das Thema, ich meine, du gibst Thema Problemlösung ja sehr breit an und das finde ich auch wirklich total spannend. Wenn wir jetzt schon bei Podcast-Episoden sind, unsere letzte, die Episode 35 im Business-Analyse-Podcast, da ging es ums Thema Fachwissen. Wie viel ist denn nötig? Und da war so eine Grundaussage, es kann schädlich sein, wenn wir zu viel Fachwissen haben. Und ich glaube, dein Beispiel von vorhin, von einem Callcenter, zeigt das auch so ein bisschen. Wenn man in einem schmalen Gebiet tätig ist, einfach der Leiter von dem Service, von einem Callcenter ist, dann kann man nur darin Probleme lösen. Und so das Fazit in der Folge 35 war, als Business Analyst müssen wir so generisch sein, damit wir wirklich unsere Lösungen im gesamten Lösungsraum betrachten können. Das heißt, wir müssen eigentlich Generalisten sein, damit wir in der Lage sind, diesen breiten Blick zu haben und nicht nur irgendwelche in einem kleinen Fokus ein Optimum zu finden, was aber kein Gesamtoptimum ist, sondern nur so ein lokales Optimum.
Mhm. Also müssen Problemlöser Generalisten sein, oder?
Ja, in gewisser Weise schon. Ja.
Business Analysten?
Auf jeden Fall, ja.
Sind Generalisten.
Ich würde gerne ein bisschen nachhaken. Ich habe dazu eine sehr, sehr klare Meinung. Ich glaube, das hängt davon ab, wie das Problem ausgestaltet ist. Und da sind wir bei einem der größeren Begriffsmissverständnisse in der heutigen Wirtschaftswelt, nämlich bei den Begriffen kompliziert und komplex.
Mhm.
Ich nehme an, ihr habt euch an dem Thema auch schon ein bisschen abgearbeitet. Und was sehen wir denn? Wir sehen, dass wir aus einer Welt kommen, wo vieles kompliziert war und wo vieles mit den Methoden für Kompliziertheit gelöst wurde.
Mhm.
Und für mich sind Methoden der Kompliziertheit das klassische extrem fokussierte Expertenwissen, sehr viel Fachwissen, sehr viele Regeln, nämlich komplizierte Regeln, Ursache-Wirkungsbeziehungen, regelbasierte Modelle und eine Denke, die sagt, wenn A und B und dann noch eine logische Verknüpfung drüber, dann C und so weiter. Das heißt, ich kann es ganz, ganz sauber durchdeklinieren. Und ich glaube, für die Art von Problemen, das sind häufig technische Probleme oder Probleme, die überwiegend im technischen Bereich sind, also für komplizierte Probleme, glaube ich, es braucht im Lead den Experten, den Fachexperten und nicht so sehr den Generalisten. Der Generalist kann da, glaube ich, gar nicht so viel beitragen. Ich sage jetzt ein Beispiel, wenn also Mercedes-Benz drüber nachdenkt, wie was die an Assistenzsystemen in die neue S-Klasse einbauen, dann werden wahrscheinlich 90% der Menschen sagen, was die da einbauen, ist ziemlich komplex. Ist es aber nicht. Es ist nur kompliziert. Es ist sehr kompliziert. Also es ist absoluter Top-Level, aber es ist kompliziert. Es lässt sich davon oder es lässt sich darüber ein Telefonbuch an technischem Regelwerk schreiben. Und das ist für mich der Unterscheidungspunkt. Für komplexe Probleme lässt sich kein Regelwerk schreiben. Also technische Handbücher für komplexe Probleme, das ist eigentlich genau das Zeichen, dass es kompliziert ist. Und immer dann, wenn ich in die komplexe Welt gehe, also wenn ich sage, ich habe viele Einflussfaktoren, kenne aber einige von denen gar nicht oder kann die gar nicht vernünftig beschreiben und Einflussfaktoren bedingen sich gegenseitig, aber auch diese Beziehungen sind nicht transparent und nicht einmal sauber messbar. Genau dann bin ich mit dem klassischen Expertenwissen auf einem gefährlichen Pfad. Und ich glaube, dass es also ich stieß zu 100% an, ich glaube, es braucht dieses Generalistenwissen immer, immer mehr, vor allem bei komplexen Problemstellungen. Und es braucht es auch deswegen immer mehr, weil die Problemstellungen immer komplexer werden.
Aber braucht man nicht auch die Generalisten, um überhaupt die Unterscheidung zwischen ist ein Problem kompliziert oder komplex, weil ich erst verstehe, was das eigentliche Problem ist, also dass ich wieder in dieser Vorprojektphase eigentlich hineingehen muss und dafür bräuchte ich ja eigentlich wieder einen Generalisten, oder?
Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Also stimmt, 100% hatte ich soweit gar nicht auf dem Radar. Ich glaube, ich habe an der Kreuzung nach der Abzweigung, ich habe verstanden, ob es kompliziert oder komplex ist, begonnen, aber es ist hundertprozentig richtig. Und ich glaube, es ist ja, wenn man jetzt überlegt, wie man mit komplexen Themen umgeht, ist es ja genau die Antithese. Es ist, ich brauche Fachwissen auch, aber ich brauche es nicht im Lead, sondern ich brauche den Generalisten, der die Fachexperten punktuell oder auch mal mehr dazu nimmt. Ich brauche eben nicht komplizierte Regeln, ich brauche einfache Regeln. Mhm. Ich meine, jeder von uns, der irgendwann mit Organisationen gearbeitet hat und versucht hat, Organisationen zu gestalten, weiß, dass komplizierte Regeln in Organisationen nie funktionieren. Mhm. Ja, die werden ignoriert oder ersetzt oder paralysieren die Organisation. Ja.
Es kann sich dann wunderbar mit sich selber beschäftigen.
Ja, ganz genau.
Wenn sie zu kompliziert werden, dann sind alle beschäftigt, aber tun doch nichts.
Genau. Diese Regeln müssen einfach sein, wenn es um komplexe Probleme geht. Und immer wenn es um viele Menschen geht, also in großen Organisationen, haben wir immer komplexe Fragestellungen. Mhm. Und es braucht auch eine andere Denke. Es braucht nicht diese streng kausale Denke, wenn dann, sondern es braucht eine Unternehmerdenke. Und damit belaste ich jetzt nicht das viel belasteten Begriff, wir brauchen unternehmerische Mitarbeiter. Ich glaube, wir brauchen sie schon, aber anders. Nämlich, wir brauchen Leute, die verstehen, dass es auf dem Weg zur Lösung Versuch und Irrtum geben muss, weil es keinen klar beschreibbaren Weg gibt. Ja, und da bin ich, das gibt's ja auch im Design Thinking, Prototyping, nicht? Ich probiere es mal aus und schaue, ob es funktioniert. Und überall dort, wo wir mit Märkten zu tun haben, und Märkte sind wieder fast per Definition komplex.
Können sie ja nur sein, weil der Mensch an sich schon nicht einfach kausal mit Ursache-Wirkung funktioniert. Und es ist eine Ansammlung von Menschen in einem Unternehmen schon mal komplex und Märkte halt dann
überhaupt. Und das ist ja genau der Grund, warum Produkteinführungen zwar geplant werden können, aber letztlich nicht planbar sind.
Ja.
Das heißt, ich, auch wenn ich das beste Produkt habe und ich habe eine wunderbare Strategie und super Marktforschung gemacht, dann heißt das nicht, dass das Produkt erfolgreich sein wird.
Ja. Ich meine, das war halt auch mal anders, als das Model T von Ford rausgekommen ist, dann war halt, da gab es halt keine Autos in die, zu dem Preis und die sind natürlich weggegangen wie die warmen Semmeln.
Aber gut, dass du das dann Henry Ford nennst, weil auf den stehe ich mich ja aus Design Thinking Gründen extrem. Und es gibt eine Geschichte, weil wir vorher Geschichten erzählt haben. Und zwar war Ford einmal vorgeladen vor einem Gericht und der Anwalt war ein viel studierter, weiser Mann und er hat ihm irgendwie eine Geschichtsfrage gestellt und Ford konnte sie nicht beantworten und der Anwalt hat gemeint, ja, aber sie gelten doch, sie sagen doch selber von sich, sie sind so schlau und dann können sie so eine lächerliche, allgemeine Frage nicht beantworten und da dürfte Henry Ford dann ausgetickt sein und hat ihn angeschrien und hat gesagt, das ist der Unterschied zwischen einem schlauen und einem dummen Menschen, weil der schlaue Mensch weiß, wen er fragen muss. Ich muss nicht das ganze Wissen in meinem Kopf haben, aber ich muss wissen, wo ich das Wissen abrufen kann, wenn ich es brauche. Mhm. Und das unterscheidet Schlaue von dummen Menschen. Und wenn ich das jetzt zurückgebe wieder, dann ist das ja, dann muss ich als Generalist ja eigentlich nicht eben das ganze Fachwissen in mir als Bibliothek scharen und immer wieder aktualisieren, sondern ich muss wissen, wo ich oder wen ich in dem Fall fragen kann, oder? Macht das nicht auch zum Teil gute Problemlöser aus, zu wissen, wo sie wann wen fragen können?
Ich glaube, unbedingt. Ich glaube, es sind mehrere Dinge. Ich glaube, der Generalist ist ja nicht der, oder vielleicht ist es ein Missverständnis, das es gibt. Vielleicht bekämpfe ich da ein Missverständnis, das eh nicht existiert. Der Generalist in der Unterscheidung zum Experten ist ja nicht derjenige, der ahnungslos ist und der nichts weiß und der ungebildet ist und der, ja, keine Ahnung, seine Zeit mit auf der Couch und beim Netzwerken verbringt.
Nein, gar nicht.
Der Generalist macht nur andere Dinge. Und der Generalist ist jemand, der seine Zeit, in der er sich weiterentwickelt und bildet und lernt, halt dazu nutzt, nicht in einem Fachgebiet jeden erdenklichen Fehler zu machen, so wie der Experte, ganz spezifisch, sondern der stellt sich bewusst breit auf und dessen Nutzen sind Vergleiche und Analogieschlüsse, die er nur deswegen ziehen kann, weil er halt in unterschiedlichen oder in sehr vielen verschiedenen Gebieten eine geringere Eindringtiefe hat. Das heißt aber nicht, dass er keine Eindringtiefe hat, sondern das heißt, dass er viele, viele, viele Dinge weiß und dass er durchaus auch die eine oder andere Spezialisierung haben kann. Und ja, selbstverständlich, es ist genau auch das, dass er weiß, wen er fragen muss und wen er in einem so einem Problemlösungsteam mit der jeweiligen Frage beschäftigen kann.
Könnte das dann nicht die Unterscheidung sein zwischen Fachwissen und Erfahrungswissen, dass der Generalist vielleicht sogar mehr Erfahrungswissen als Fachwissen hat?
Das ist keine Unterscheidung, wenn ich ehrlich bin, die ich jetzt treffe. Ich gebe ehrlich zu, darüber müsste ich nachdenken. Die Unterscheidung, die ich gern treffe, ist zwischen Fachwissen, sozialem Wissen oder Fachkompetenz, sozialer Kompetenz und Methodenkompetenz.
Okay.
Und da sehe ich, dass der Experte regelmäßig ganz einen starken Ausschlag bei der Fachkompetenz hat, wohingegen der Generalist einen ganz starken Ausschlag bei der Methodenkompetenz hat und regelmäßig auch bei der sozialen Kompetenz, nicht weil er es als Generalist per se bräuchte, sondern weil er es braucht, um mit den Leuten zu connecten, ja, um in seinem Problemlösungssetting, und es funktioniert ja erfahrungsgemäß im Team erheblich besser, auch um das auch gestalten zu können.
Aktives Zuhören und gute Kommunikationsfragetechniken und so weiter.
Ich meine, da sind wir wieder bei Ford. Ich meine, wenn es darum geht, zu wissen, wen man fragt, dann muss man natürlich auch gute Fragen stellen können. Und das ist halt auch diese Interaktionskompetenz gehört dazu. Oder ist eigentlich auch schon Methodenkompetenz. Ja, kann ich Interviews führen? Kann ich die Blender finden? Ja, kann ich finde ich sozusagen, bin ich in der Lage, die richtigen Leute zu fragen. Das ist ja auch sozusagen Methodenkompetenz. Ja.
Unbedingt.
Und ja, wie
unbedingt.
Ist das jetzt beim Business-Analysten?
Naja, also da ist so ein geflügeltes Wort, der Specialized Generalist, also sozusagen ein spezialisierter, also man ist sozusagen ein Experte in der Business-Analyse, ist ein Experte im generischen Denken. Man hat halt viel Methoden-Know-how, aber jetzt kein Fach-Know-how. Das ist so eine nette Umschreibung, ja. Wo es eigentlich genau darum geht, ja. Viel Sozialkompetenz, viel Methodenkompetenz von, wir hatten es heute schon, Root Cause Analysis und anderen Methoden. Wie gehe ich vor, wenn ich eigentlich ein Problem lösen will?
Na, und da bin ich wieder bei der Erfahrung, weil wie gehe ich vor, aus dem Portfolio an Methoden, das mache ich ja im Design Thinking, aus dem Portfolio an Methoden, die zu wählen, die zu den Team, das ich habe, passt aber genauso zu dem Problem. Und das kann ich eben nur, wenn ich dementsprechende Erfahrung aufgebaut habe über die Methoden, wann sie wo funktionieren, wann sie wo nicht funktionieren, warum. Also
ja, vielleicht ist das überhaupt eine vierte Dimension in diesen drei Kompetenzfeldern, die du genannt hast.
Kann ich mir gut vorstellen.
Aber okay, wir sind ja bei Business-Analyse und Georg, du hast uns ja durchgeführt durch die Kompetenzen. Und wir hatten, dass der Problemlöser ein eigenes Mindset braucht, dass wir einen Lösungsreflex haben und von dem sollten wir uns ja distanzieren. Und dass wir keine Zeit haben, Probleme wirklich in der Tiefe zu verstehen.
Dass wir uns keine Zeit nehmen.
Ja, nehmen,
genau. Und dass man uns regelmäßig keine Zeit gibt.
Gibt es da noch weitere Kompetenzen, die du für wichtig erachtest, die ein Problemlöser unbedingt haben sollte?
Ja, und zwar, bisher war ich eher bei dem Thema Basiskompetenzen und Einstellungen. Und wenn es konkret um die Problemlösung geht, braucht er auch noch andere Kompetenzen. Und zwar, er braucht Systematiken, um die Probleme zu lösen. Also ist spätestens an der Stelle oder bei der Beantwortung der Frage, ist das Problem komplex oder ist es kompliziert? Gibt es vollkommen unterschiedliche Problemlösungswege? Komplizierte Probleme löst man anders als komplexe Probleme. Er muss diese Systematik verstehen und er muss entlang dieser Systematik, wenn er diesen Weg durchschreitet, ich möchte jetzt nicht zu sehr im Detail reingehen, dann braucht er entlang dieses Weges Werkzeuge, um diese Schritte bewältigen zu können.
Das klingt logisch.
Also das heißt, der Problemlöser ist jetzt nicht nur derjenige, der sagt, ach, ich bin der Generalist, ich habe verstanden, ich muss mich von meinem Mindset aufstellen und ich muss verstehen, dass ich langsam denken muss und den Problemlösungsreflex bekämpfen. Das ist, wenn man so will, nur der Auftakt. Damit hat er sich mental und von seinem Kopf her richtig positioniert. Und dann geht es darum, wie kommen wir denn jetzt dorthin, das Problem wirklich zu lösen? Und da
steht die ganze Arbeit noch vor uns.
Da steht die ganze Arbeit noch vor uns. Gleichzeitig ist der erste Teil, die ersten paar Punkte sind so unglaublich wichtig, weil mir eine tolle Systematik und eine tolle Methodik nicht so besonders weit hilft, wenn ich nicht verstanden habe, dass ich regelmäßig in irgendwelche Denkfallen tappe. Also Stichwort schnelles Denken, langsames Denken, Problemlösungsreflex und Problemlösungsmindset.
Denkfehler.
Ich finde das ganz, ganz, ganz außergewöhnlich wichtig und ich lege da bei mir und in den Prozessen, die ich begleite, auch ganz, ganz großen Wert drauf, da auch dafür auch eine Zeit aufzuwenden, weil, wie soll ich sagen, man ist dann regelmäßig in einem Prozess drinnen und man hat Widerstand. Ja, Interesse werden berührt, Befindlichkeiten werden berührt und die Leute wehren sich. Und damit kann man erheblich besser umgehen, wenn man diese Muster gleich vorher transparent gemacht hat. Dann sind sie nämlich nicht mehr ein böser Einwand oder ein leicht durchschauender Vorwand, mit dem man irgendwie umgehen muss, sondern es ist ein Verhalten, das man davor beschrieben hat und das alle wiedererkennen und das dann alle beim Namen nennen und sagen, ach, das ist jetzt das hier. Und dann kann derjenige, der es gezeigt hat, vielleicht auch noch ein bisschen mitlachen.
Das ist viel Reflexion notwendig.
Ganz viel.
Und das führt mich auch zu meiner Abschlussfrage. Gibt es irgendetwas, also nein, anders gesagt, kann man lernen, Problemlöser nach deinem Schema zu werden? Kannst du, hast du einen Kurs oder ein Rezept für unsere Hörer?
Also ich habe ein Rezept, aber ich habe kein Rezept, das ich jetzt in wenigen Minuten oder auch in mehreren Stunden hier ausrollen könnte.
Aber es gibt eins.
Es gibt ein Rezept, das ist eine A1 große Tapete, die relativ eng beschrieben ist, wo all diese Dinge inklusive der Systematiken und der Werkzeuge, die dahinter liegen, draufgepinselt sind. Die schauen inzwischen recht beeindruckend aus.
Die hängt bei dir, oder?
Die hängt bei mir am Computer und die hängt in einer Vorversion bei mir an der Wand. Und die wird fast täglich aktualisiert. Also das ist ein richtiges schönes Living Document, das so richtig schön groß und umfangreich wird. Und ich spreche mit sehr, sehr vielen, auch in meinem Podcast, mit vielen guten Problemlösern und lerne da regelmäßig dazu. Das ist ganz, ganz toll.
Ich glaube, dass das eine absolut wichtige Kompetenz ist und dass sie immer wichtiger wird. Ja. Und dass sie einfach, ich meine, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke oder wenn ich an die Uni zurückdenke, weder im Wirtschaftsstudium noch im technischen Studium, da kam das wenig bis gar nicht vor. Und ich glaube, dass Unternehmen wesentlich erfolgreicher wären, wenn sie eben diese Problemlösungskompetenzen, wie auch immer man sie betitelt, wenn die ja stärker verwurzelt sind noch in unserem Mindset und in unserem Methoden-Know-how.
Ich sehe das ganz genauso. Also ich sehe ja den Anknüpfungspunkt der ersten ja auch wirklich in der Schule an der Universität. Und ich habe eben einen Universitätsprofessor kennengelernt, der genau sowas macht mit seinen Studenten.
Cool.
Ja, das ist eine coole Geschichte. Professor Schönwand aus Stuttgart, ich habe ihn vorher schon zitiert, der hat gemeint, er ist immer mit seinen Professorenkollegen ein bisschen am Streiten, weil zu Beginn des Studiums für die Raumplaner, also ein Raumplaner, da schnappt er sich die für eine Woche und kaserniert die. Und damit können die Kollegen ganz schlecht umgehen, weil die haben ja Vorlesungen und dann ja passt das nicht ins Schema rein. Mhm. Und der macht dann mit ihnen solche Probleme wie die Verschmutzung der Umwelt mit Kunststoffen.
Mhm.
Ja. Und die Leute sagen, wir haben doch keine Ahnung. Er sagt, macht nichts, wir machen das. Oder er macht das Thema die Finanzkrise.
Mhm.
Und besonders bei der Finanzkrise hat er mir erzählt, das habe ich eindrucksvoll gefunden. Er sagt, die Leute kommen hin, verstehen von Finance sehr, sehr wenig.
Mhm.
Ja, dann beginnen die mit den Werkzeugen, die ihnen zur Verfügung stehen, mit dem Prozess, daran zu arbeiten in Gruppen. Und am Anfang heißt es dann, ja, aber wie sollen wir dann auf Gründe kommen? Und am Ende stehen da 200, 300 Ursachen und Maßnahmen dahinter. Und er hat es dann, hat er erzählt, mal mit Assistenten bei meinem Institut gemacht. Sie haben eine Literaturrecherche in den großen deutschen Tageszeitungen gemacht über die letzten 2 Jahre und haben geschaut, welche Ursachen für die Finanzkrise und welche Maßnahmen dort vorgeschlagen waren. Und er hat gesagt, es war keine einzige Maßnahme dabei, auf die seine Raumplanungsstudenten in der einen Woche nicht auch gekommen sind.
Innerhalb von 2 Jahren in den größten deutschen
Magazinen. Genau. Und ich finde das Beispiel so schön, weil es, wie soll ich sagen, es zeigt, wenn sich Menschen, ja, die bereit sind zu denken, über eine gewisse Zeit hinsetzen und angeleitet mit so einem Thema beschäftigen, dann passiert zweierlei. Nämlich die entwickeln eine Kompetenz, die extrem wertvoll ist und die sie heute nirgends anders gelernt bekommen. Und sie kommen, obwohl sie keine Experten sind, zu sehr guten Lösungen. Das heißt nicht, dass sie dann den Herrn Draghi beraten können, was er denn tun soll, aber sie sind in der Lage, den Lösungsraum so weit aufzumachen, dass sie all diese Dinge, die auch dort diskutieren werden, ja, mehr oder weniger aus ihrem Hausverstand, Erfahrungswissen entwickeln können.
Mhm. Ja, dann sind wir ja auch wieder dort, dass man halt dann, wenn es mal wirklich hart auf hart geht, dann holt man sich einen Experten rein, weiß aber immerhin, welchen Experten man sich
ganz
reinholen
genau
muss.
Ja? Ganz genau. Ja, ja. Die Abschaffung oder die des Fachexperten, ich weiß nicht, ob sie irgendjemand an die Wand malt, die wird es nicht geben. Es wird aber eine stärkere, aus meiner Sicht, eine stärkere Bewertung und Betonung der Generalisten geben. Und die werden wichtiger und gewichtiger.
Oh, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, na wirklich spannend. Also mir gefallen vor allem die Parallelen zu dem, ja, was Ingrid und was wir eigentlich machen, oder? Sei es im Design Thinking, sei es in der Business Analyse, sehr viele Parallelen. Ja, deswegen nennen wir uns auch selber ja oft irgendwie Problemlöser, wenn es darum geht, ja, Kunden dazu zu bringen, warum sollen sie Design Thinking machen, warum sollen sie Business Analyse machen. Mir gefällt dein Ansatz, weil das so offen ist und so losgelöst, in dem Fall auch von der IT. Coole Sache, ja.
Und wir können auch den Georg seinen Podcast nur ganz wärmstens empfehlen. Du hast gesagt, Folge 25 bist du jetzt gerade, oder wir kommen kaum nach mit den Hören. Ich glaube, ich bin bei 16.
Ich glaube, 23 oder 24 ist gerade online, aber ich
bin selber noch. Du hast schon aufgehört mitzuzählen. Das ist ein gutes Zeichen.
Es geht so schnell.
Also wir werden ihn auf jeden Fall verlinken, können ihn wärmstens nur empfehlen, werden auch deine Kontaktdaten verlinken in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zu Problemen, zum Problemlöser und zum Generalisten, dann direkt Georg fragen. Zum Business-Analysten zum Peter, zum Design-Thinking zu mir, aber das wisst ihr ja. Und sagen herzlichen Dank, hoffen, du kommst uns bald wieder besuchen und freuen uns auf die nächsten Probleme, die wir gemeinsam mit dir lösen werden.
Liebe Ingrid, lieber Peter, vielen Dank für die Einladung, mir hat's Spaß gemacht.
Ebenso, Georg, danke fürs Vorbeikommen. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.